Immokompass. Immowissen, wo es lang geht.
Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Immokompass, deinem Podcast rund um das Thema Immobilien. Ich bin Frido, aber natürlich bin ich wie immer nicht alleine dabei, sondern habe den Torben an meiner Seite.
Moin moin.
So, lieber Torben, heute geht's ja um das Thema kurze, mittelfristige, langfristige Anlage. Wir haben bei Immobilien im Thema Kapitalanlage ja meistens eher so die, ich sag mal, ja, Mittel, eher Richtung langfristige Anlage, beziehungsweise den langfristigen Anlagehorizont. Das heißt, 10 Jahre so als kürzeste Haltedauer wegen der Spekulationsfrist. Je nachdem Objektzustand oder grundsätzlich auch Objektstandort und vielen weiteren Faktoren, aber auch mal 20, 30, 40 Jahre, gegebenenfalls generationenübergreifend. So, jetzt ist aber natürlich die große Frage, wenn wir jetzt nicht ins Fix- und Flip-Geschäft einsteigen wollen, was machen wir denn eigentlich bei der kurz- bis mittelfristigen Anlage? Hast du da ein paar Tipps?
Definitiv. Also grundsätzlich ist es immer wichtig, sich erst einmal Gedanken zu machen, wo die Reise hingehen soll. Weil es gibt nicht, wie es vielleicht oftmals auch gesagt wird, die eine ultimative Lösung, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten heutzutage zu investieren. Und man muss dann schon immer schauen, wie und was passt am besten zu den eigenen Zielen. Da wird immer so, wie du das ganz gut beschrieben hast, grundsätzlich unterteilt in kurz-, mittel-, langfristige Anlagehorizonte. Mhm. Kurzfristig ist meist so innerhalb der nächsten 5 Jahre. Mittelfristig ist so 5 bis 15, manchmal auch 20 Jahre. Und langfristig ist 15, 20 Jahre plus. Und wenn man kurzfristig sein Geld anlegen möchte, ich denke da immer ganz klassisch an den Notgroschen, ne? Die 2, 3 Netto-Monatsgehälter, die man immer auf der hohen Kante haben sollte. Da ist es halt wichtig, dass das Geld verfügbar ist, weil genau dafür ist es ja da. Das bedeutet dann in dem Zusammenhang auch, wenn man klassisch jetzt an ein Immobilieninvestment denkt und man sagt sich, hey, ich möchte gerne in 2 Jahren, in 3 Jahren genug Eigenkapital zusammen haben, dass ich in eine Immobilie investieren kann, dann ist es, so blöde es vielleicht jetzt aus Renditesicht klingen mag, oftmals der konservative Ansatz wie ein Tagesgeldkonto meist der sinnvollere, weil das Geld einfach in diesem kurzen Zeitraum vermeintlich sicher, sage ich mal, also auf jeden Fall verfügbar ist. Warum sage ich vermeintlich sicher? Geld in ein breit gestreutes ETF-Portfolio zu investieren. Das ist ja das, was die meisten so irgendwo aufschnappen und sagen, das möchte ich jetzt gerne machen. Das ist auch durchaus sinnvoll. Ich persönlich sage nur immer, dass das Geld mindestens mal gedanklich für 5 Jahre in dem Portfolio geparkt sein sollte. Es gibt so eine schöne Grafik und das habe ich mir halt nicht irgendwie aus den Fingern gesaugt oder gewürfelt, sondern es ist einfach ein wissenschaftlicher Ansatz, dass du mal mindestens 5 Jahre in ETFs investiert sein solltest oder allgemein in Fonds investiert sein solltest, um halt die Gefahr, dass du am Ende mit weniger rausgehst, als du einbezahlt hast, zu vermeiden. Also je länger du investiert bleibst, wissenschaftlich bewiesen, desto eher gehst du auch mit positiven Zahlen raus. Und für mich persönlich, ich kenne auch Berater, die nehmen da einen anderen Ansatz, ist das immer so, dass ich sage, ab 5 Jahren kann man guten Gewissens in ETFs investieren. Kurzfristig, also alles unter 5 Jahre, da wäre ich eher beim klassischen Tagesgeldkonto, beim Girokonto, weil da ist einfach die Verfügbarkeit da. Da kann man relativ genau, Inflation jetzt mal ausgeklammert, mit kalkulieren, was man dann auch zu dem gewünschten Zeitpunkt einfach verfügbar hat.
Okay, cool. Danke dir. Das heißt also, oder gehen wir einfach mal 3 Szenarien durch. Ja? Wir nehmen jetzt mal Szenario 1. Ich bin Anfang 20, bin Student. Dementsprechend, wie wir auch aus vielen anderen Folgen ja schon wissen, nicht unbedingt kreditwürdig, beziehungsweise nach Wohnimmobilienkreditrichtlinie habe ich keine Kapitaldienstfähigkeit, kann also keine Immobilie finanzieren. Aber ich arbeite nebenbei, neben dem Studium noch, verdiene mir also ein bisschen Geld und sage halt, naja, bevor ich alles nur auf irgendwelche Studentenpartys ausgeben möchte, will ich das Ganze auch anlegen. Was würdest du denn jetzt machen? Weil ich habe schon den Plan, in Immobilien zu investieren. Bin, wie gesagt, Anfang 20, möchte mit Mitte, Ende 20 damit anfangen. Dann wäre dein Plan, den du empfehlen würdest?
Gut, normalerweise spielen noch so ein paar individuelle Faktoren natürlich mit rein, was so den Lebensstandard, die Lebenssituation im Konkreten, im Detail angeht. Aber um das mal so ein bisschen zu vereinfachen, wenn man jetzt davon ausgeht, okay, ne, die Person studiert mindestens mal Bachelor in Normalzeit, dann sind das ja 3 Jahre. Wenn man dann vielleicht noch den Master dranhängt, dann sind es 6 Jahre. Bedeutet, wenn dieser konkrete Wunsch, wenn ein konkretes Datum da schon besteht, wo man Summe X, sagen wir mal 20.000, für das Eigenkapital an der Immobilie haben möchte, dann würde ich empfehlen, in ein breit gestreutes ETF-Portfolio monatlich schon mal zu investieren. Natürlich, auch hier ist es wichtig, parallel, wenn noch nicht vorhanden, sich den Notgroschen aufzubauen. Klar, ein Student, wenn der jetzt irgendwie 1.000 Euro, 1.500 Euro im Monat verdient, dann sollte er mindestens mal so vom Bauchgefühl her 2, 2,5 oder sowas vielleicht sich auch parallel noch aufbauen, damit einfach, wenn irgendwas mal dazwischen kommt, er noch einen gewissen Puffer hat. Also da würde ich tatsächlich dann so ein bisschen hybrid fahren. Wenn der Notgroschen im Vorfeld schon aufgebaut ist, kann er auch gerne schon den Betrag in ein ETF-Portfolio investieren. Wenn wir da über 5, 6 Jahre reden, dann ist das durchaus eine gute Möglichkeit, ja.
Okay, gut. Ich sag mal, Szenario 2, an das ich eben gedacht habe, da würde ich wahrscheinlich oder wirst du wahrscheinlich ähnlich antworten. Ich bin ja Anfang 30, hab jetzt jahrelang studiert und habe noch kein Eigenkapital aufgebaut. Da würde ich wahrscheinlich auch erstmal aufs Tagesgeld gehen und für ein paar Jahre lang erstmal Notgroschen und Eigenkapital aufbauen. Aber ich habe jetzt eine andere Szenario-Idee, die mir gerade noch kam. Mhm. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der auch gleiches Alter, irgendwo zwischen 30 und 40 ist, Nachwuchs kommt ins Haus sozusagen, Kinder, und man sagt vielleicht, naja, ich selbst will eigentlich in Immobilien investieren, aber ich möchte auch was für meine Kinder tun. Hättest du da einen Vorschlag, wie man das irgendwie vielleicht auch beides machen kann? Also gut, der Papa sozusagen, wird Tagesgeld, wie gesagt, hatten wir ja gerade, oder irgendwas Kurzfristiges machen, um da an Eigenkapital zu kommen. Aber was könnte er denn schon für seine Kinder machen, damit die schon Kapital zur Verfügung haben, sobald sie finanzierbar wären?
Auch grundsätzlich, vielleicht kleiner Disclaimer, auch immer recht individuell, ne, wie die gesamtfinanziellen Situation in dem Haushalt aussieht. Aber während der Vater oder vielleicht auch die Mutter beide irgendwie versuchen, sich das Eigenkapital kurzfristig anzusparen auf dem Tagesgeldkonto, kann man je nach finanzieller Situation, ne, ab 25 Euro ist das meist möglich. Mit Sparplänen kann man für die Kinder beispielsweise schon mal ein Junior-Depot einrichten. Das heißt, die Kinder investieren quasi mit dem Geld, oder man als Elternteil investiert für die Kinder einen kleinen Betrag in ein breit gestreutes ETF-Portfolio und lässt das dann quasi bis zum 18. Lebensjahr liegen. Man lässt die Zeit für sich arbeiten. Und dann haben die Kinder mit 18, sag ich mal, schon mal ein kleines Sümmchen, welches sie dann zum Start ins Studium, ins Berufsleben, fürs Auslandsjahr, was auch immer dann nach 18 Jahren der Wunsch ist, haben sie sich dann schon mal ein bisschen angespart, beziehungsweise die Eltern haben das dann übernommen. Ist tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor, weil, ich sag mal, egal bei welchem Investment, ob es Immobilien oder Aktien sind, wenn du früh genug anfängst, ist die Zeit dein Freund. So, also die Zeit arbeitet, die Frage ist halt immer nur für dich oder gegen dich.
Schön gesagt. Ja, das ist tatsächlich, also ich habe es jetzt gerade mal parallel am Handy ausgerechnet, wenn du jetzt wirklich mit dem kleinen Betrag, sage ich mal, von 25 Euro anfangen würdest. Und wir sagen jetzt mal, du ziehst das durch bis zum 18. Lebensjahr, also 18 Jahre, und wir gehen mit Gewinn nach Steuern und allem drum und dran von 6% raus, dann haben wir knapp 9.500 in 10 Jahren, nach den 18 Jahren. Was Stand heute, je nachdem wie, wo, was man für eine Immobilie kauft, auch Konzeptimmobilien, je nachdem wie die aufgebaut sind, ja definitiv reichen könnte. Jetzt muss man natürlich wieder die Inflation einrechnen, was bis dahin dann die Nebenkosten sind. Vielleicht kommen bis dahin auch noch ein paar mehr Bundesländer darauf, die Grunderwerbsteuer anzuheben oder noch weiter anzuheben. Oder was?
Hoffentlich entwickelt sich das eher in eine andere Richtung, ja. Aber
definitiv, also sonst wird es ja noch unattraktiver, in Zukunft Eigenheime oder auch Kapitalanlagen zu kaufen und so weiter. Mhm. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt natürlich dann bis 25 durchziehen, sieht der ganze Spaß, wo sage ich mal, meinem Schnitt vielleicht langsam finanzierbar wird, sind wir schon bei fast 17.000 Euro. Und das wird, behaupte ich mal, dann vielleicht auch noch für eine kleine Immobilie zumindest reichen. Und vielleicht fängt man auch nicht mit 25 oder fängt mit 25 Euro an, erhöht das mit der Zeit. Aber ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auf den finde ich sehr wichtig, dass du den so hervorgehoben hast.
Ergänzend dazu, was ich aus dem eigenen Umfeld noch mitbekomme, ist halt auch oft dieses Thema, dass wenn Kinder Geburtstag haben, wenn Weihnachten ist, wenn Ostern ist, wenn keine Ahnung was ist, dann ist es ja oft so, dann gibt's immer Geschenke, dann gibt's irgendwie Kleidung, dann gibt's Spielzeug und irgendwann hat man ja einfach genug davon. Also das kriege ich zumindest so mit. Und dann halt einfach zu sagen, hey, ihr möchtet dem Kind etwas schenken, dann hier habt ihr eine Kontoverbindung, überweist dort einfach Betrag X hin, den ihr quasi schenken möchtet und dann wird das Geld halt investiert. Das heißt, man kann ja auch immer solche Gelegenheiten nutzen, um dann nochmal für die Zukunft, sag ich mal, das Geld für das Kind dann arbeiten zu lassen, anstatt jetzt wieder, weiß ich nicht, das nächste Spielzeug zu holen, die nächste Kleidung zu holen, wo man dann wieder so schnell rauswächst. Das heißt, das ist auch sehr gut angenommen, sag ich mal, diese Alternative zu bieten.
Ja. Genauso andere Idee, die ich auch schon mitbekommen habe, Kinderspielsachen oder Kleidungsstücke, die ihr nicht mehr braucht, die dann bei Kleiderkreise, Vinted und allem verkauft werden. Das Geld dann, man kann es natürlich dazu nutzen, wieder neue Sachen zu kaufen, wenn man die aber nicht unbedingt braucht, vielleicht auch einfach dann so ein kleines Sparkonto fürs Kind, wo man das dann entsprechend auch anlegt. Genau. Ja,
genau.
Ein Punkt, den ich aber tatsächlich auch von Anfang an schon wichtig finde persönlich, und das haben wir bei unserer Tochter auch schon tatsächlich witzigerweise 2,5 Wochen nach Geburt gemacht, neben dem Junior-Depot, das wir auch 2,5 Wochen nach Geburt begonnen haben, ist das Thema private Altersvorsorge. Das hatten wir ja schon in anderen Folgen. Das ist ja quasi auch die Option, ich habe ein ETF-Portfolio, aber eher mit dem Ziel, das bis zur Rente möglichst zu besparen, um da wiederum entsprechende Steuervorteile zu haben. Und grundsätzlich, aber jemand, der Anfang, Mitte 30 ist und noch keine private Altersvorsorge hat, sollte sich dringend darum kümmern. Also wenn der, egal ob du ein Eigenheim kaufen willst oder eine Kapitalanlage, wer daran glaubt, die Rente ist sicher. Ne, was ist nochmal dein Spruch immer?
Die Rente ist sicher, sicher zu wenig, ja.
Ja, genau. Es trifft einfach zu.
Ist ein guter Punkt, den du einbringst. Also grundsätzlich ist so ein Depot sehr sinnvoll für einen gewissen Zeitraum und auch in Teilen, sag ich mal, bis zu einer gewissen Summe. Weil was man sich ja immer vor Augen halten muss, ein rein passives Investment gibt es so nicht. Also weder in Immobilien noch in Aktien, auch in ETF sind eigentlich per Definition kein passives Investment, weil man sucht ja aktiv nach ETFs, die man bespart und man muss diese auch irgendwo, sage ich mal, laufend so ein bisschen betreuen. Deutlich weniger aufwendig als jetzt, sage ich mal, Einzelaktien natürlich. Aber nichtsdestotrotz sollte man, wenn man sich breit aufstellt in so einem Portfolio, auch jedes Jahr einmal checken, okay, passt die Portfolio-Zusammensetzung noch, weil die Märkte arbeiten unterschiedlich. Mal geht's in den USA steiler voran als in Europa. Und wenn man dann, sage ich mal, jeweils das Portfolio mit ETFs so bestückt hat für die einzelnen Kontinente, dann entwickeln die sich anders. Und da muss man vielleicht, Rebalancing nennt man das dann, einmal im Jahr Anpassung vornehmen. Und das Absurde ist ja, dass auch wenn du gar kein Geld aus deinem Portfolio, aus deinem Depot entnimmst, sondern einfach nur innerhalb des Depots, sage ich mal, ETFs wieder anders gewichtest, ist das quasi steuerpflichtig. Das heißt, du hast ja deinen Freibetrag von 1.000 Euro. Wenn der aber ausgeschöpft ist, was natürlich bei einer guten Rendite über das Jahr und bei einem guten Vermögen in dem Depot schnell erreicht ist, dann zahlst du halt schon unter Umständen Steuern, obwohl du gar kein Geld entnimmst. So, und das ist dann halt auf lange Sicht gesehen relativ schädigend, wenn man jetzt gerade davon ausgeht, das Beispiel, was du gebracht hast, ne, man hat ein Neugeborenes und möchte schon wirklich das Thema Altersvorsorge bespielen, dann macht das schon Sinn, sich das so steuerlich optimiert zu gestalten, dass dieser Fall gerade über die Zeit halt nicht eintritt, weil der Zinseszins funktioniert am besten, wenn man viel Zeit vor sich hat. Und der ein oder andere, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass diese Steuervorteile sich quasi erkauft werden. indem man eine Fondspolice, ETF-Police, Depotpolice, wie man das auch mal nennen mag, dritte Schicht private Altersvorsorge, indem man das einfach für sich abschließt. Und je mehr Zeit du vor dir hast, desto besser ist das Ergebnis am Ende des Tages auch. Und desto besser funktioniert dieses Produkt auch für dich.
Ja.
Und das ist natürlich für eine einjährige, zweijährige, dreijährige Person ein anderer Hebel, wenn sie es durchzieht, als jetzt vielleicht für eine 30-jährige Person. Aber auch da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, auch die Person hat Stand jetzt noch 37 Jahre Arbeit vor sich, wenn nicht sogar eher 40, also noch mehr Zeit vor sich als hinter sich. Das heißt, auch da ist es unfassbar wichtig, damit zu starten, weil ja, es gibt Leute auch in meinem Umfeld, die machen nur Immobilien und schwören da drauf. Und es gibt Leute, die machen nur Aktien und schwören da drauf. Also es ist wieder so ein bisschen dieses Thema entweder oder. Ich sage aber, es ist ganz klar, oder wir sagen ja, es ist ein Und-Thema, weil beide Bereiche, Immobilien und Aktien, haben unterschiedliche Vorteile auf unterschiedliche Situationen. So eine Immobilie beispielsweise, das Geld ist halt gebunden. Selbst wenn du sie 10 Jahre hast, wenn du das Geld aus einer Immobilie liquidieren willst, wenn du es verfügen willst, dann musst du die Immobilie verkaufen oder du musst sie beleihen, aber auch dann zahlst du auf das, was du beliehen hast, einen Zins. Ein Aktienportfolio, ein ETF-Depot, da kannst du mal Geld rausnehmen. Wenn der Markt gerade passt, dann nimmst du dir mal ein bisschen Geld raus, das du gerade brauchst, du kommst da halt ran. Hast aber steuerlich unter Umständen Nachteile, wenn du in dem mittelfristigen Bereich bist. So. Und deswegen gilt es, diese beiden Sachen einfach für sich zu kombinieren. Wir in Deutschland müssen eigenverantwortlich fürs Alter vorsorgen. Es steht in dem Renten, in der Renteninformation, die man kriegt, steht das unten drin. Und die, sage ich mal, planbarsten Möglichkeiten sind in dem Falle einfach wirklich Aktien und Immobilien. Es gibt auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt Krypto, es gibt Einzelaktien, es gibt irgendwelche Edelmetalle und so weiter. Das ist für mich aber eher ein konservativer, spekulativer Ansatz, so dem ich halt als Berater nicht mitgehen möchte und wo ich auch selber nicht von überzeugt bin. Es gibt viele erfolgreiche Leute, die das machen, gar keine Frage. Aber das erfährst du meist immer erst hinterher. Also die Leute, die erfolgreich sind, die sind natürlich medial präsent, die verkaufen Kurse, die sagen hier, ich weiß, wie es geht. Aber die Anzahl an Leuten, die dahinter steckt, die gescheitert sind, ist um ein Vielfaches größer und die melden sich natürlich nicht. Ja. So, und deswegen, das muss man sich einfach so klar vor Augen führen. Will man Anleger sein, sein Geld investieren, breit gestreut und über einen langfristigen Zeitraum Vermögen aufbauen? Oder will man Spekulant sein und halt Einzelaktien kaufen, günstig einkaufen, teurer verkaufen, egal ob Fix und Flip im Immobilienbereich oder man kauft Einzelaktien im Aktienbereich. Man muss sich halt entscheiden, welchen Weg möchte man gehen, welches Risiko möchte man eingehen und genau.
Ja, hast du sehr gut zusammengefasst. Sehr schön.
Ja, wunderbar. Das heißt, um das vielleicht nochmal einmal kompakt zu machen, wir haben kurz-, mittel-, langfristige Anlagehorizonte und für jeden einzelnen Bereich sollte man seine Strategie wählen. Grundsätzlich ist alles daran auszurichten, was möchte man vielleicht auch selber in den Zeiträumen erreichen und auch wenn man jetzt noch nichts Konkretes hat, ne, manche sagen, ja, ich möchte gerne ein Sabbatical machen und brauche Summe X. Ich möchte ein Haus kaufen und brauche Summe X. Ich möchte Nachwuchs, Familie gründen, ich brauche das und das in Rücklagen, ich möchte mir ein Van kaufen, whatever. Die Ziele sind wirklich sehr facettenreich. Auch wenn man noch nichts hat, ist es immer wichtig, sich Vermögen aufzubauen, dass man, wenn man auf einmal ein Ziel vor Augen hat, vielleicht schon ein bisschen Geld parat hat. Das heißt, grundsätzlich immer dafür sorgen, dass kurzfristig ein Notgroschen parat ist, 2-3 Netto-Monatsgehälter. Wenn man eine Immobilie hat, sollte man es ein bisschen höher ansetzen, weil dafür steht man ja am Ende auch in der Verantwortung, wenn da was gemacht werden muss, definitiv. Dass man dafür etwas zur Seite hat. Mittelfristig 5 bis 20 Jahre konservativ in breit gestreutes ETF-Portfolio investieren, das Geld für sich arbeiten lassen und dann für die individuellen Ziele einsetzen und langfristig 15, 20 Jahre plus oder aber auch relativ abgedroschen das Wort, aber Altersvorsorge oder Ruhestandsplanung einfach in Aktien zu investieren, steuerlich das Ganze ein bisschen anzupassen für sich, Immobilien mitzunehmen. Und mit diesen beiden Standbeinen kann man schon dafür sorgen, dass man später halt nicht blöd dasteht, sondern gut vorgesorgt hat, die Zeit für sich arbeiten lässt und so planbar sein Vermögen über mehrere Jahre hin aufbaut.
Perfekt. Cool. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Jetzt so, im Moment nicht, ne.
Okay, ich auch nicht, habe dem nichts hinzuzufügen. Ich denke, es ist alles gesagt. Dann bedanke ich mich an der Stelle bei dir, Torben, wieder mal für deine Zeit. Hoffe,
danke für die Fragen.
Gerne. Auch ich habe noch was dazu gelernt. Dann danke an alle Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Ideen, Anregungen, dann meldet euch wie immer entweder per Mail an kontakt@immokompass.info. Also die E-Mail-Adresse ist auch nochmal in den Shownotes. Oder folgt uns auf Insta und schreibt uns dort eine kurze Nachricht. Ich sag Servus. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Immokompass. Immowissen, wo es lang geht.